Wie viele Geschichten kennst du, die mit dem Wort und beginnen? Eher selten, oder? Also jede Geschichte braucht einen Beginn, jede Geschichte braucht einen Anfang. Und wenn eine Geschichte mit dem Wort und beginnen würde, dann würde man doch den Eindruck bekommen, die Vorgeschichte ist irgendwie weggefallen oder wurde irgendwie vergessen. Aber genau das haben wir bei Jona. Die Geschichte von Jona beginnt mit dem Satz: Und das Wort des Herrn erging an Jona. Also wurde hier ein Teil der Geschichte vergessen oder bewusst weggelassen? Nein, dem ist nicht so. Vielmehr erinnert uns das Wort und bei der Geschichte von Jona, dass dieses Buch auch nur ein kleiner Ausschnitt aus der viel, viel größeren Geschichte ist, die Gott schreibt. Dass dieses Buch, wie jedes andere Bibelbuch, ein Ausschnitt aus der viel, viel größeren Heilsgeschichte Gottes ist. Und so könnte man sich die Frage stellen, wer ist eigentlich der Hauptakteur in diesem Buch? Die Kinder würden vielleicht sagen, ja, der große Fisch, der wird viermal erwähnt in dem Buch. Und er ist ja irgendwie der, der dieses Buch Jona so besonders macht. Vielleicht ist es auch Jona selbst, der wird 18 Mal in diesem Buch erwähnt. Oder ist es vielleicht doch Gott selbst, der 38 Mal erwähnt wird in diesem Buch? Und ja, so ist es. Gott ist derjenige, der in diesem Buch seinen Willen verfolgt. Der am Anfang des Buches zu Jona sagt: Ich will, dass du nach Ninive gehst und ihnen dort die Botschaft vom Gericht bringst, den Heiden. Und Gott bringt seinen Willen zu Ende. Er nutzt dazu seine ganze Schöpfung. Er nutzt Jona als den Menschen. Er nutzt das Wetter. Er nutzt die Pflanzen. Er nutzt die Tiere. Die Schöpfung liegt als Werkzeug in Gottes Hand und sie beugt sich seinen Willen und tut, was Gott möchte. Also wir sehen in diesem Buch, dass Gott nicht einfach ein passiver Beobachter ist, sondern dass Gott souverän seinen Willen durchführt und leitet. Das ist das, was in Jesaja 46, 9 bis 10 steht. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott sagt, vor Urzeiten her hatte ich einen Ratschluss gehabt und ich werde meinen Willen zu Ende bringen. Heute beschäftigen wir uns in diesem Text mit einem Mann, der nicht einverstanden ist mit dem Willen Gottes. Mit einem Mann, der sagt: Gott, ich werde dir nicht gehorsam sein und vielmehr noch, ich werde sogar weglaufen vor deinem Angesicht. Arthur hat letztes Mal den Beginn gemacht vom Buch Jona, die ersten zwei Verse, und hat uns den Kontext des Buches aufgezeigt. Er hat uns etwas über Jona als den Propheten gesagt, über die Stadt Ninive und über den Auftrag, den Jona bekommen hat. Und wir wollen diese ersten zwei Verse jetzt noch einmal zusammen lesen. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, indem er sprach: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir heraufgestiegen. Gott spricht hier zu seinem Prophet Jona und offenbart ihm dadurch seinen Willen. Und um hier die Verhältnisse einmal klarzustellen: Jona war der Prophet und er war gleichzeitig damit das Sprachrohr Gottes. Er war sowas wie ein Postbote, das heißt, Gott hat ihm eine Botschaft gegeben und der Prophet musste sie dann immer an den Empfänger bringen, entweder an das Volk oder an einzelne Menschen. Aber ein Prophet war ein Mensch, der von Gott berufen war zu diesem Dienst. Das heißt, der Mensch, auch Jona, hat sich das nicht einfach ausgesucht, sondern Gott hat ihn berufen dazu. Das ist ähnlich, wie wir es auch über die Jünger Jesu lesen, Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, meine Jünger zu sein, diesen Dienst zu tun. Und das Gleiche finden wir hier beim Prophet Jona. Gott hat ihm diese Rolle als Prophet gegeben, in diese Berufung gestellt. Und wenn Gott jemanden beruft, dann ist diese Berufung für den Menschen verpflichtend. Dann hat dieser Mensch gehorsam zu sein, weil Gott niemals falsch beruft. Römer 11, Vers 29, Gottes Gaben und Gottes Berufungen wird er niemals gereuen. Das heißt, Jona steht hier als Prophet völlig am richtigen Platz. Gott hat ihn berufen, sein Prophet zu sein. Und diese Verhältnisse, die waren auch klar, auch für Jona. Wir sehen das in 2. Könige 14, 25. Da hatte Gott durch ihn zum Volk gesprochen gehabt und gesagt, jetzt in meinen Worten, sagt dem Volk, dass ich es in alter Größe wiederherstellen werde. Und genau das ist eingetroffen. Er war Gott gehorsam gewesen. Also, er war ein Mann, der bewährt war in seinem Dienst. Dieser Auftrag war nicht sein erster Auftrag. Doch jetzt in unserem Text passiert etwas Außergewöhnliches. Normalerweise sollte der Prophet immer zu seinem Volk sprechen, also meistens jedenfalls. Doch Gott möchte diesmal, dass Jona zu den Heiden geht, zum Nachbarvolk, und er möchte ihn dort unter den Heiden gebrauchen. Wir haben das in den Geschichten davor manchmal schon mitbekommen. Mal hat Gott durch Elia an Sidon gewirkt oder durch Elisa an Syrien. Aber das bei Jona findet jetzt ein ganz, ganz neues Ausmaß, weil er nicht zu einzelnen Menschen sprechen soll, sondern er soll zum gesamten Volk gehen und ihnen Gottes Gericht predigen. Und was wir bei dieser Geschichte hier im Hinterkopf haben müssen, dass Gott niemals das einzig allein erwählte Volk gewesen ist. Dass Gott niemals nur das Volk Israel retten wollte. Das hat das Volk Israel manchmal so empfunden, weil sie waren ja das Volk Gottes gewesen. Aber zu Abraham hat Gott früher schon gesagt, in deinem Namen werde ich alle Völker auf Erden segnen. Nicht nur Israel. Oder er sagte, ich werde mich allen Nationen zuwenden. Israel selbst hatte sogar einen indirekten Missionsbefehl bekommen. Gott hatte ihnen am Berg Sinai den Gesetzesbund gegeben und hat gesagt, haltet meine Gesetze. Ihr sollt ein abgesondertes, ein heiliges Volk sein und somit ein Licht sein unter den Heidenvölkern. An dem Volk Israel sollten die anderen Völker erkennen, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Sie sollten ein Licht sein unter den Völkern. Doch haben sie es selten geschafft. Meistens sind sie gestrauchelt, ungehorsam gewesen, dem Götzendienst verfallen. Und so musste Gott seinem Volk immer und immer wieder nachgehen. Und Jona ist hier ein passendes Beispiel für das Volk Israel. Jetzt sagt nämlich Gott zu Jona selbst, ich möchte, dass du selbst als Israelit zu den Heiden gehst und ihnen Zeugnis von mir gibst. Du sollst ihnen sagen, ich werde Gericht über euch halten. Was ist jetzt die Antwort dieses Jonas auf den Auftrag Gottes? Vers 3, Erik, du kannst gleich schon mal das Bild einblenden. Vers 3, aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ja, ich denke, man erkennt es. Also das ist die Antwort von Jona auf Gottes Auftrag. Also Jona befindet sich da unten, wo Joppe steht. Er sollte nach Ninive gehen, nach oben rechts, circa 700 bis 800 Kilometer weit entfernt. Und was macht er? Er geht nach ganz oben, nach Südspanien, nach Tarsis. 3500 Kilometer weit entfernt. Also anstatt 700 Kilometer nach oben, 3500 Kilometer weg nach Tarsis. Tarsis, das war eine Stadt, wir lesen in einigen Bibelstellen, es war eine sehr reiche Handelsstadt gewesen, aber was ihn dahin gezogen hat, war nicht der Reichtum, darum ging es ihm gar nicht. Diese entgegengesetzte Richtung zeigt viel mehr, was er vom Willen Gottes gehalten hat. Jona sagt, Gott, dein Wille ist nicht mein Wille und ich werde das nicht tun. Ich werde in die entgegengesetzte Richtung gehen. Er möchte fliehen vom Angesicht des Herrn. Was hat Jona eigentlich genau für ein Problem mit den Heiden? Was hat Jona eigentlich für ein Problem mit der Stadt Ninive? Das war eine Stadt mit großen, mächtigen Mauern gewesen. Und es waren ihre Feinde, wie schon gesagt. Und Gott hat gesagt, die Bosheit Ninives, in Vers 2, ist vor mein Angesicht gekommen. Also es war eine Stadt voll von Gemeinheit, Schlechtigkeit, Sünde, von Götzendienst. Aber nicht nur das, Nahum 3, Vers 1, da steht, dass es eine Stadt der Bluttaten war. Eine Stadt voll von Grausamkeit. Und interessant ist, selbst in diesem Buch finden wir eine Bußgeneration dort in Ninive. Sie tun später Buße und ein Jahrhundert später wird durch Nahum erneut Gericht angekündigt und die ganze Stadt wird in Schutt und Asche gelegt durch Nebukadnezar. Das heißt, später die nächste Generation verfällt wieder in die alte Grausamkeit. Und ich möchte einfach nur mal ein paar überlieferte Berichte vorlesen, die diese Grausamkeit der Stadt verdeutlichen. Einige Könige und Kriegsherren dieser Stadt hatten damals ja einige Berichte aufgeschrieben, die so noch vorhanden sind. Der eine schrieb: Ich stürmte die Berggipfel und nahm sie ein. Mitten auf den gewaltigen Bergen schlachtete ich sie. Ich färbte den Berg rot mit ihrem Blut wie Wolle. Ich hieb ihren Kriegern die Köpfe ab und türmte sie vor der Stadt auf. Ihre Jünglinge und ihre Jungfrauen verbrannte ich. Ein anderer schrieb über einen Führer, den sie gefangen genommen hatten: Ich zog ihm die Haut ab und spannte sie über die Stadtmauer. Und einen anderen Bericht noch: Ich schnitt ihnen die Kehle durch wie Lämmern. Ich schnitt ihr kostbares Leben ab, wie man eine Schnur durchschneidet. Ich ließ den Inhalt ihrer Hälse und ihrer Eingeweide in die vielen Wasser eines Sturms auf die weite Erde hinabfließen. Ich hieb ihre Hände ab. Es gibt noch weitere Berichte, die möchte ich jetzt aber nicht vorlesen. Das ist das, was die Stadt Ninive ausgemacht hat und ihre Grausamkeit. So gingen sie mit ihren Feinden um und Israel waren ihre Feinde, ihre Nachbarn. Es ist doch verständlich, dass Jona dort nicht hingehen will und ihnen Gericht predigen möchte, weil er macht sich Sorgen, dass sie am Ende umkehren könnten und Buße tun könnten, dass sie am Ende kein Gericht erleben könnten. Genau das erleben wir nämlich später in Kapitel 4. Sie kehren um, sie tun Buße und was sagt Jona? Gott, ich wusste doch, du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Ich hab's doch gewusst und weißt du was, Gott, töte mich doch einfach auf der Stelle. So sehr hasst er seine Feinde, dass als sie umkehren und Buße tun und verschont werden, er selbst am liebsten sterben möchte. Jona ist Gott ungehorsam. Und dieser Ungehorsam, der beruht auf einem grundsätzlichen Einstellungsproblem, das Jona hat. Weil Jona nimmt sich das Recht heraus, Gottes Plan und seinen Willen zu hinterfragen. Ich habe zu Anfang gesagt, Jona war sowas wie ein Postbote als Prophet. So wie er sich hier verhält, er verhält sich mehr wie ein Zollbeamter. Das heißt, Gott gibt ihm einen Auftrag und er meint jetzt, er hat das Recht zu kontrollieren, ob Gottes Auftrag auch richtig ist. Er ist Prophet, aber er ist nicht derjenige, der Gottes Plan und Gottes Willen zu hinterfragen hat. Ja, er stellt seine Eifersucht und seinen eigenen Egoismus über die Barmherzigkeit Gottes. Wenn man mal darüber nachdenkt, er war ein Hebräer, ein Israelit. Hatte das Volk Israel es verdient, Gottes Volk zu sein? Überhaupt nicht. Das war pure Gnade, dass sie das erleben durften. Hatte Jona es verdient, als Prophet berufen worden zu sein, Gottes Willen eins zu eins mitzubekommen? Pure Gnade, die Jona erlebt hat. Und jetzt meint dieser Jona, der so viel Gnade erlebt, dass er zu Rechten hat, wem Gott sich hier erbarmen möchte. Und dass Gott sagt, ich will, dass du nach Ninive gehst. Er meint tatsächlich, er darf Gottes Wille in Frage stellen. Wie ist dein Verhältnis gegenüber dem Willen Gottes? Gegenüber dem, was Gott dir in seinem Wort sagt? Weil wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann ist das nicht nur ein Buch für unsere stille Zeit, um ein wenig Gemeinschaft mit Gott zu haben, damit es uns danach wieder besser geht. Es ist auch nicht ein Buch einfach nur für reines theoretisches Wissen. Nein, es ist das Buch, das ganz praktischen Gehorsam von dir im Alltag fordert. Es ist das Buch, in dem Gott dir seinen Willen offenbart. Wie gehst du damit um, wenn Gott durch sein Wort seinen Willen dir als Ehemann offenbart, wie du dich deiner Frau gegenüber zu verhalten hast, wie du sie zu lieben hast? Oder wenn Gott seinen Willen dir offenbart, wie du dich als Kind gegenüber deinen Eltern zu verhalten hast, sie zu ehren, ihnen Respekt zu erweisen. Wie sollst du dem anderen vergeben? 7 mal, 70 mal, das ist Gottes Wille. Oder wie gehst du damit um, wenn jemand in der Gemeinde eine andere Meinung hat, ein anderes Verständnis hat wie du? Erträgst du ihn in Liebe, so wie es Gottes Wille ist? Bist du gehorsam gegenüber Gottes Willen? Oder wie verhältst du dich als Arbeiter auf deinem Arbeitsplatz? Tust du treu und gut deine Arbeit, weil du weißt, dass du Gott damit die Ehre gibst? Die Bibel ist das Wort Gottes und sie offenbart dir seinen Willen praktisch für dein Leben. Und sie fordert bedingungslosen Gehorsam. Und es steht uns nicht zu, abzuwägen, was uns gefällt, was wir gerne tun wollen und wo wir, wie Jona vielleicht einfach sagen wollen, das ist nicht mein Wille. Es ist interessant, wie Jesus selbst über den, oder erstmal eine andere Stelle, aus Lukas 6, 46, da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, hast du Hunger? Und er sagt, meine Speise, meine Nahrung ist es, den Willen meines Vaters zu tun, weil ich damit sein Werk vollende. Interessant, oder? Er sagt, das, was mich wirklich satt macht, ist zu tun, was mein Vater möchte, weil ich damit sein Werk vollende. Das heißt, wenn wir sagen, Gott ist unser Herr, dann werden wir uns auch so verhalten. Dann werden wir sagen, Herr, ich möchte als Knecht deinen Willen tun, weil ich damit dein Werk mit vollende. Und wie haben die Jünger Jesus genannt? Sie haben ihn Rabbi genannt, sie haben ihn Lehrer genannt. Sie haben gesagt, wir wollen von dir lernen. Das war ihr Anspruch. Du bist unser Meister und deinen Willen wollen wir tun und verstehen. Ein anderes Beispiel von Jesus im Garten Gethsemane, wie er über Gottes Willen denkt. Er geht auf den Tod zu, hat Angst davor, hat Angst getrennt zu sein von seinem Vater und er sagt, Herr oder Vater, wenn es nur irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jona war gerne gehorsam, wenn ihm der Auftrag Gottes gefiel. Er war gerne gehorsam, als Gott zu ihm sagte, sag dem Volk Israel, ich werde das Gebiet Israels in alter Größe erweitern, 2. Könige. Das hat er dem Volk gerne gesagt, nicht aber, wenn es gegen seinen persönlichen Willen geht. Wir müssen verstehen, wenn Gott befiehlt, dann haben wir gehorsam zu sein und es gibt keine Alternative. Wo finden wir Jona jetzt weiter auf der Karte, die wir gerade gesehen haben? Wo finden wir Jona jetzt wieder? Wo befindet er sich? Mitten auf dem Meer zwischen Tarsis und Jerusalem in einem Schiffsbug. Dort schläft er. Er hat es tatsächlich geschafft, Gott einen Strich durch die Rechnung zu machen, vor Gott zu fliehen, Gottes Hände zu binden, weil Gott kann ja jetzt nichts tun. Er ist ja mitten auf dem Meer. Was will Gott tun? Vielleicht hast du diese Situation auch schon erlebt, dass dir Leid widerfährt, deine Umstände schwierig sind, du den Eindruck hast, Gottes Wille ist nicht dein Wille und du versuchst vor Gott zu fliehen, dich vor ihm zu verstecken, in irgendeiner Art und Weise die Gemeinschaft mit Gott zu meiden, die Gemeinde zu meiden, die Zeit mit dem Herrn zu vermeiden, das Gebet, das Lesen in seinem Wort. Wenn das so ist, dann vergisst du genauso wie Jona zwei Dinge, und zwar, Gott ist ein barmherziger Gott. Wenn du sein Kind bist, dann vergisst du, dass Gott ein Gott ist, der dir immer wieder nachgehen wird. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken, weil Gott ein Vater ist, der seine Kinder liebt. Und das Zweite ist, Gott ist ein allmächtiger und allwissender Gott. Psalm 139, 7-11. Wo sollte ich hingehen vor deinem Angesicht? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das Geschöpf kann vor seinem Schöpfer nicht fliehen. Und Gott wird seinen Kindern immer und immer wieder nachgehen. Und genau das tut Gott auch hier in der Geschichte bei Jona. Lasst uns mal Vers 4-7 weiterlesen. Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer. Und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Seeleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in tiefen Schlaf gesunken. Und der Obersteuermann trat zu ihm und sprach zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird der Gott unser Gedenken, dass wir nicht umkommen. Das ist ein gewaltiges Bild, was wir hier finden. Und mich hat das ein wenig erinnert, wie wenn Kleinkinder mit ihren Eltern Verstecken spielen. Ich glaube, es ist ein Bild, das kennt man, oder? wenn so ein ganz kleines Kind sich hinter einer durchsichtigen Gardine versteckt und man irgendwie meint, ja, ist schon ein bisschen dämlich. Also sich hinter so einer durchsichtigen Gardine zu verstecken und dann zu meinen, boah, ein richtig gutes Versteck gefunden. Und dann ist man noch so ein bisschen mitleidig mit dem Kind und irgendwann tippt man es dann auf die Schulter und sagt, ja, ich habe dich gefunden. Und das, finde ich, passt sehr gut hier hinein in diese Geschichte, das Bild. Jona mitten auf dem Meer denkt, er hat sich jetzt gut versteckt vor Gott. Und was macht Gott? Er nimmt den Wind, nimmt ihn in seine Hand und schleudert ihn aufs Meer. Jona, ich habe dich gefunden, oder vielmehr, Jona, du warst nie weg gewesen. Und ein krasser Kontrast auch in dieser Geschichte ist, Jona, wie Jona auf den Willen Gottes reagiert und wie die Natur auf seinen Willen reagiert. Also Jona ist Gott ungehorsam, der Wind, der hat gar keine Wahl, Gott wirft ihn einfach aufs Meer. Also die Schöpfung, sie ehrt Gott, indem sie tut, was er möchte. Wenn Gott möchte, dass ein Sturm aufkommt, dann lässt er ihn einfach aufkommen. Und diese Männer dort auf dem Boot, die Seeleute, die ergreift Panik, sie fürchten sich, sie werfen alles über Bord. Ich bin mir sicher, sie hatten Todesangst, sonst wirft man nicht einfach all die Geräte über Bord. Und zweitens, sie schreien zu ihren Göttern. Das macht man, glaube ich, nur dann, wenn man wirklich, also wenn es um Leben und Tod geht. Und ich bin mir auch sicher, dass ihnen sofort klar war, dieser Sturm, der muss irgendwie eine unnatürliche Herkunft haben. So einen Sturm haben sie wahrscheinlich vorher noch nie erlebt. Aber was das eigentlich Traurige an dieser ganzen Situation ist, da sind Seemänner, die schreien zu toten Götzen. Wie Gott selbst über die Götzen im Alten Testament sagt, sie haben einen Mund, doch können nicht sprechen. Sie haben Ohren, können nicht hören. Ich will noch hinzufügen, sie haben nicht mal ein Gehirn, damit sie nachdenken können. Das sind tote Götzen. Und sie schreien zu diesen Götzen und erhoffen sich, irgendwie eine Antwort zu bekommen, eine Lösung zu bekommen. Und der Prophet Jona, der den lebendigen Gott und Schöpfer kennt, liegt unten im Schiffsbug und schläft. Jemand sagte mal zu dieser Situation, das Schnarchen Jonas in dieser Situation muss so außergewöhnlich gewesen sein, dass allen sofort klar sein muss, der muss was damit zu tun haben. Während so einem Sturm so seelenruhig zu liegen und zu schlafen. Und das ist auch das, was in unserem Text der Kapitän oder der Steuermann Jona vorwirft. Er kommt zu ihm und sagt, was ist mit dir? Wieso schläfst du? Ruf auch du deinen Gott an. Damit sie jetzt den Schuldigen erkennen, in Vers 7 entscheiden sie sich dazu, das loszuwerfen. Zum damaligen Zeitpunkt keine außergewöhnliche Methode, selbst unter dem Volk Israel durchs Gesetz nicht verboten gewesen. Stellt das jetzt für Gott ein Problem dar? Muss Gott jetzt darum bangen, dass das Los vielleicht auf den Falschen fällt? Ich meine, was ist, wenn das Los jetzt auf einen anderen fällt und Gott sich denkt, Mann, wieder ein Strich durch meine Rechnung gemacht? Oder muss Gott vielleicht auf ein Karma hoffen, so wie einige Menschen daran glauben, wenn man was Böses tut, dann kommt das Karma und trifft auf dich zurück. Gott braucht so etwas überhaupt nicht, denn so wie er die Schöpfung lenken kann, lenkt er auch hier dieses Losverfahren und lässt offenbar werden, Jona ist der Schuldige. Jona ist der Schuldige bei Gott, oder Gott muss auf keine Zufälle zurückgreifen. Als Jona jetzt als Schuldiger offenbart wird, wird er durchlöchert von Fragen der Seemänner von Vers 8 bis Vers 10. Da sprachen sie zu ihm, tu uns doch kund, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vom Angesicht des Herrn wegfloh. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Jona ist als Schuldiger offenbar und jetzt löchern sie ihn mit Fragen. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Aber das, was sie eigentlich dann schockt, ist die Antwort aus Vers 9, als er seinen Gott vorstellt, den er fürchtet. Die meisten Götzen, an die die Menschen damals glaubten, hatten einen Wirkungsbereich. Zum Beispiel glaubten sie an den Gott des Himmels. Baal im Alten Testament war ein Gott des Himmels gewesen. Oder sie glaubten an den Sonnengott. Oder Ninive glaubten sie vor allem an den Fischgott oder verehrten den Fischgott. Also sie glaubten immer an Götzen, die irgendeinen Wirkungsbereich hatten, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt stellt Jona seinen Gott vor und sagt, er ist der Gott des Himmels, der das Meer und auch das Trockene gemacht hat. Ich glaube und fürchte den Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Naja, jetzt in so einer Situation könnten sie natürlich sagen, naja, das kann ja jeder sagen, oder? Dass dein Gott der Gott der ganzen Schöpfung ist. Aber dieser Sturm, der da im Hintergrund wütet, wird genau davon gezeugt haben, dass er da keinen Quatsch erzählt. Und das ist das, was für mich auch in Römer steht. An der Natur wird der Mensch erkennen können, dass es einen Schöpfergott geben muss. Sie sind überwältigt von dem, was sie dort erleben. An der Natur wird man sehen, es muss einen Schöpfergott geben. Und Gott offenbart sich hier durch den Sturm, den er aufkommen lässt. Und diesen Menschen, den wird plötzlich die ganze Präsenz Gottes offenbar. Aus Vers 10 erfahren wir, dass Jona schon vorher mit diesen Seeleuten gesprochen haben muss und dass er ihnen schon gesagt hat, ja, ich flüchte vor meinem Gott. Aber wahrscheinlich haben sie nicht mit der Tragweite dessen gerechnet, was passiert, wenn Gott Jona findet oder wenn Gott Jona zeigt, dass er da ist. Und so bangen sie um ihr Leben. Und an dieser Stelle sehen wir, plötzlich werden die Seeleute und alle ganz klein vor Gott. Und ich hoffe, dass wir das alle hier auf Erden schon erleben, dass du klein wirst vor deinem Schöpfergott, dass dir seine Größe und seine Macht offenbar wird. Weil es wird der Zeitpunkt kommen, das sagt Gott selbst, einmal wird jedes einzelne Knie sich vor mir beugen. Und ich hoffe, dass das ein Zustand ist, der uns schon hier auf der Erde, den wir hier auf der Erde erreichen, dass genau das in unserem Leben passiert. Was sollen wir nun mit dir machen, ist die nächste Frage, die sie ihm stellen, in Vers 11 bis 13. Und sie sprachen zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer von euch ablassen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Was sollen wir tun, damit das Meer von uns ablässt? Jona ist sich in diesem Moment oder in diesem Augenblick völlig klar, ich kann Gott nicht mehr entfliehen, das ist ihm bewusst. Und ich bin mir auch sicher, dass er weiß, dass das gerade Gottes Strafe ist über seinen Ungehorsam. Und er weiß, ich werde sterben müssen. Er kann Gott nicht entfliehen. Aber anstatt, dass er jetzt Buße tut und sagt, ja, Herr Gott, ich habe es verstanden, ich kehre um, ich gehe jetzt nach Ninive zu den Heiden. Was sagt er? Werft mich ins Meer, ich will lieber sterben. Lieber will ich ungehorsam sterben, als dass ich zu den Heiden nach Ninive gehe. Und was ich noch viel, wie soll ich das sagen, heftiger an dieser Situation finde, die heidnischen Seeleute sind gnädiger mit Jona als Jona mit den Heiden in Ninive. Da sind diese Heiden, die um sein Überleben kämpfen, die sagen, wir wollen dich nicht ins Meer werfen und wir versuchen dich ans Land zu bringen. Wir wollen nicht, dass du stirbst und er ist immer noch nicht bereit, nach Ninive zu den Heiden zu gehen, damit sie nicht ewig sterben müssen. Sie setzen die ganze Kraft, den ganzen Eifer für einen Mann ein, den sie kaum kennen. Ihr Eifer an Ehren, doch Gottes Strafe ist unausweichlich. Sie können auch mit voller Kraft nicht die Strafe Gottes abwenden. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir hier auch auf unser Leben ziehen können, auch wenn das der Text vielleicht so nicht aussagt. Aber kein Mensch wird vor Gottes Strafe entkommen können. Das ist ein Sturm, in dem der Mensch steht, in einem Boot, in dem er sitzt, wo er nicht an Land rudern kann, um sich in Sicherheit zu bringen. Jeder Mensch ist ein Sünder und kann der Strafe Gottes nicht entkommen. Das hat Papa heute morgens in der Einleitung gesagt. Allein durch Jesus Christus, durch Göttlichkeit, kann der Mensch errettet werden und das sichere Land erreichen. Und in Vers 14 bis 16 sehen wir also auch, wie diese Männer sich geschlagen geben müssen, da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Herr, hast getan, was, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht, und sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und taten Gelübde. Sie müssen sich geschlagen geben, und sie sagen: Gott, du hast getan, was dein Wille ist. Wir können nicht gegen deinen Willen ankommen. Wenn du das möchtest, wir können diesen Mann nicht ans Land bringen, so sehr wir das auch wollen. Sie müssen sich beugen und sagen: Wir werden ihn über Bord werfen, aber nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir nicht anders können. Rechne uns diese Schuld nicht zu. Und auch wenn alles in dieser Geschichte danach aussieht, dass das die sichere Todesstrafe für Jona ist, geht doch, und das ist irgendwo auch ein Zeichen dafür, ein Zeichen von Gottes Gerechtigkeit, doch weiter in der Geschichte werden wir sehen, dass es vielmehr ein barmherziges Nachgehen von Gott gegenüber seinem abtrünnigen Propheten ist. Er lässt Jona in die Tiefe des Meeres fallen und führt ihn in das Tal des Todes hinein. Sicherer Tod ist um ihn herum, und er führt ihn in die Tiefe des Meeres, warum? Um ihn wieder zurück auf die richtige Bahn zu bringen. Ein Vater, der sein Kind liebt, der wird es züchtigen und er wird es erziehen, damit es wieder auf den geraden Weg kommt. Und ist es nicht so, dass wir in unserem Leben als Kinder Gottes genau diese Tiefen des Meeres manchmal brauchen, um neu gebrochen zu werden, um neu gehorsam zu werden und sagen: Herr, ich möchte deinen Willen tun, ich möchte dir nachgehen. Wir brauchen diese Umstände immer wieder, um von Gott in die richtige Spur gebracht zu werden. In dieser Situation, Jona ist ins Meer geworfen, tritt augenblicklich Stille ein. Da, wo gerade noch Riesenpanik war, ein ohrenbetäubender Sturm war, plötzlich eine Stille, die voll von Ehrfurcht ist, erfüllt von der Ehrfurcht von den Seemännern. Die Folge darauf ist, diese Männer, sie bringen dem Schöpfer Gott ihre Schlachtopfer und ein Gelübde. Ich weiß nicht, ob sie in diesem Moment umgekehrt sind und Buße getan haben. Und das können wir diesem Text auch nicht auflegen, wir lesen es nicht. Und wir wissen auch nicht weiter, was mit diesen Männern geschehen ist. Vielleicht haben sie auch den Schöpfer Gott einfach zu ihrer Götzensammlung hinzugetan, haben gesagt: Oh, jetzt kennen wir einen Gott mehr, ich weiß es nicht. Was wir aber sehen: Selbst da, wo ein ungehorsamer Jona einen Umweg einschlägt, stellt das für Gott kein Problem dar. Dort, wo der Mensch einen anderen Weg geht, als es Gottes Wille ist, ist Gott da und führt trotzdem weiter. Und was tut er hier? Auf einem Boot mitten auf dem Meer, wo Männer sind, die die unterschiedlichsten Götzen anbeten, offenbart er sich als den einzig wahren Gott und sagt: Ich bin der Schöpfergott. Gottes Plan geht hier nicht mit Jona in der Tiefe des Meeres unter. Ihr könnt jetzt meinen, jetzt ist die Geschichte zu Ende, sie werfen ihn über Bord. Aber wenn wir Anfang Kapitel 2 schauen, da kommt ein weiteres Und, also die Geschichte, die folgt. Kapitel 3 kommt wieder ein Und, Ende Kapitel 3 ein weiteres Und. Also wir sehen, Gott geht seinen Weg weiter mit Jona. Und in der nächsten Predigt werden wir vor allem auch sehen, wie Gott weiterhin die Schöpfung gebraucht, diesmal in Form eines Tieres, um seinen Willen durchzuführen. Was können wir mitnehmen aus dem heutigen Text, aus der heutigen Predigt? Gott führt seinen Willen aus. Gottes Ratschluss kommt zustande. Und Gott nutzt alle möglichen Mittel. Er kann ein Losverfahren nutzen, wenn er möchte. Er nutzt die Schöpfung, das Wetter, er kann Tiere nutzen, er nutzt den Menschen. Und selbst da, wo du als Kind Gottes ungehorsam bist und Umwege einschlägst, bringst du Gott damit nicht aus der Rolle. Gott führt trotzdem seinen Willen durch und wird dir als ungehorsames Kind Gottes immer wieder nachgehen, weil er dich liebt, weil er dein Vater ist. Auf der anderen Seite fordert Gottes Willen Gehorsam von uns, und es wird dich segnen und es wird dich satt machen, Gottes Willen auszuführen. So wie Jesus es selbst sagt: Meine Speise ist es, deinen Willen zu tun. Kein Mensch kann vor Gott entfliehen. Als Kind Gottes, du wirst vor Gott nicht entfliehen können, aber auch, wenn du kein Kind Gottes bist. Vor allem wirst du dem Gericht Gottes niemals entfliehen können. Der einzige Weg steht auch hier an der Wand. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der einzige Weg ist Jesus Christus, um vor dem Gericht Gottes zu entfliehen. Lieber Zuhörer, ich hoffe, dass dich das heute neu ermutigt, zu sagen, ja Herr, ich will deinen Willen ausführen. Ich möchte dir gehorsam sein. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, es ist noch Gnadenzeit, durch Jesus Christus kannst du gerettet werden. Amen.